Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Judicum, dem Podcast von und für Jurastudenten. Ich bin Simon und neben mir befindet sich Noah.
Von mir auch ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind beide Jurastudenten und befinden uns momentan im sonnigen Spanien. Da wir uns gerade auf das Rep vorbereiten, ist uns aufgefallen, dass häufige Fallbearbeitungen und das Lesen von Gerichtsentscheidungen eine gute Methode sind zu lernen. Deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, um euch als auch uns selbst die wichtigsten Urteile und Beschlüsse von deutschen Gerichten zu präsentieren.
Trotzdem können wir natürlich jedem empfehlen, die entsprechenden Urteile selbst zu lesen. Aber manchmal möchte man sich zum Beispiel auf dem Weg zur Uni im Bus einfach zurücklehnen und zuhören. Daher hoffen wir, dass wir die Urteile interessant für euch aufbereiten und euch die teilweise sehr komplizierten Begründungen verständlich näher bringen können. Ob sich der Podcast bewährt und ob wir ihn eventuell auch auf generelle dogmatische Problemthemen erweitern werden, wird sich zeigen. Nun wollen wir aber auch direkt mal in die Thematik der ersten Folge einsteigen. Heute werden wir, vor allem aber ich, auf eine Entscheidung eingehen, die wohl jedem Studenten spätestens nach dem Besuchen der Vorlesung Grundrechte geläufig sein sollte. Das Mephisto-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Februar 1971. Das Urteil findet ihr in der NJW von 1971 ab der Seite 1645. Im Grundsatz befasste sich der erste Senat mit der Bedeutung der Kunstfreiheit als auch der des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Doch bevor wir in die dogmatischen Tiefen des Urteils eintauchen, sollten wir uns zuerst einmal mit dem zugrunde liegenden Sachverhalt vertraut machen. Gleich nach dem Intro. Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten. Wir befinden uns im Jahre 1936. Erstmals erscheint das von Klaus Mann verfasste Buch Mephisto, Roman einer Karriere, im Exilverlag Querido in Amsterdam. Der Roman stellt inhaltlich den Aufstieg des Schauspielers Hendrik Höfgen dar, welcher seine politische Überzeugung leugnet. Dieser trennt sich von allen menschlichen Bindungen, um im Pakt mit den Machthabern des nationalsozialistischen Deutschlands seine künstlerische Karriere zu sichern. Im Fokus stehen dabei die psychischen, geistigen und soziologischen Voraussetzungen, die seinen Aufstieg ermöglichten. Als Vorbild für die Romanfigur diente der Schauspieler Gustav Gründgens, mit dem Klaus Mann einst auch befreundet war. Dennoch entsprangen die Handlungen von Hendrik Höfgen allein der Fantasie des Verfassers. Zu erwähnen ist an dieser Stelle allerdings trotzdem, dass Details wie die äußere Erscheinung Höfgens, der Inhalt seiner Theaterstücke, als auch dessen Aufschwung zum preußischen Staatsrat mit dem Leben Gründgens übereinstimmen. Vor allem der Titel des Buches zieht eine unverkennbare Parallele zu Gründgens bekanntester Theaterrolle, Mephistopheles, in Goethes Faust. Klaus Mann verstarb schließlich im Jahre 1949.
Also um das jetzt nochmal klarzustellen, Klaus Mann war der Verfasser des Buches, Gustav Gründgens der reale Schauspieler und Hendrik Höfgen die Romanfigur?
Genau. 7 Jahre später, im Jahre 1956, erschien der Roman dann erneut, dieses Mal allerdings im Aufbauverlag Ost-Berlin. Nach dem Tod von Gustav Gründgens im Oktober 1963 erhob sein Adoptivsohn und Alleinerbe Peter Gorski Klage auf Unterlassung gegen die Nymphenburger Verlagshandlung. Er begründete dies damit, dass der Roman ein verfälschtes und grob ehrverletzendes Persönlichkeitsbild von Gustav Gründgens darstelle. Frei erfundene Details seien mit Tatsachen vermischt und der Bezug zum Leben Gründgens ständig erkennbar. Nach seiner Auffassung werde beim unbefangenen Leser der Eindruck einer Biografie erweckt. Hierdurch würden das über den Tod hinauswirkende Persönlichkeitsrecht von Gustav Gründgens und das Andenken an ihn in nachhaltiger Weise verletzt. Das Landgericht Hamburg wies die Klage jedoch zunächst ab und der Roman erschien 1965 erneut. Dieses Mal allerdings mit dem Vermerk, alle Personen dieses Buches stellen Typen dar, nicht Porträts. Im Berufungsverfahren vor dem OLG erwirkte Gorski jedoch das Verbot, den Roman zu vervielfältigen, zu vertreiben und zu veröffentlichen. Das Gericht gelangt zu der Überzeugung, dass sich die Darstellung der Person Hendrik Höfgen eindeutig auf Gustav Gründgens beziehe. Der Roman verletze dessen Ehre, Ansehen und soziale Geltung. Ebenso verunglimpfe er gröblich das Andenken des Künstlers.
Okay, und was ist mit dem Vermerk, von dem du vorhin gesprochen hast?
Dieser ändere laut dem OLG auch nichts, da der Inhalt des Romans diesem widerspräche. Die Nymphenburger Verlagshandlung könne sich auch nicht auf Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz berufen. Das Gericht ging zwar davon aus, dass der Roman ein Kunstwerk darstellt. Es war jedoch der Ansicht, dass der durchschnittliche Leser Gründgens eindeutig im Werk wiedererkennen werde. Daher müsse eine Interessenabwägung zwischen der Kunstfreiheit und der freien Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 1 und Artikel 2 Grundgesetz durchgeführt werden, die zugunsten des Klägers ausschlage. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass die Erinnerung des Theaterpublikums an Gründgens noch lebendig sei und die Allgemeinheit ein Interesse daran habe, dass sein Charakterbild nicht verzerrt der Nachwelt überliefert werde. Demgegenüber hätten die Interessen der Nymphenburger Verlagshandlung zurückzutreten. Diese Entscheidung und vor allem dessen rechtliche Folgerungen wurden vom BGH im Jahre 1968 im Wesentlichen bestätigt. Infolgedessen sah sich die Nymphenburger Verlagshandlung unter anderem in ihrer Kunstfreiheit verletzt und legte gegen die Urteile Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. So, mit dieser umfassenden Begründung hatte sich jetzt also das Bundesverfassungsgericht zu beschäftigen.
Nur um das noch einmal klarzumachen, es tritt der Adoptivsohn von Gustav Gründgens als Kläger und die Nymphenburger Verlagshandlung als Beklagter auf?
Ja, genau. Der BGH hat auch insbesondere die Klagebefugnis von Peter Gorski aus dem fortbestehenden Recht des Verstorbenen bejaht.
Peter Gorski war der Adoptivsohn.
Genau. Kommen wir nun also zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Nymphenburger Verlagshandlung, wir nennen sie jetzt einfach mal Beschwerdeführerin, machte geltend, dass die vorinstanzlichen Urteile die Kunstfreiheit verletzen. Der Roman sei als Kunstwerk anzusehen, dessen Wesen es ausschließe, die darin enthaltenen Figuren mit Menschen der realen Welt in Verbindung zu bringen. Klaus Mann habe zwar die Eindrücke seiner Umwelt in den künstlerischen Schaffungsprozess mit einfließen lassen, insofern habe er auch den Gesinnungswandel und das Auftreten Gründgens zum Anlass genommen, eine sarkastisch-satirische Dichtung zu gestalten. Diese könne jedoch nicht mit der Realität durch einen Vergleich nach Erkennbarkeiten in Verbindung gebracht werden. Es handle sich um eigenständige, miteinander nicht vergleichbare Welten. Die Eigenständigkeit der künstlerischen Aussagen werde durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz gewährleistet. Seitens Gründgens könne nach seinem Tod außerdem nur von einem sehr eingeschränkten Persönlichkeitsrecht gesprochen werden. Es sei darüber hinaus nicht hinreichend berücksichtigt worden, dass der Theaterkundige zwischen Kunst und Wirklichkeit zu unterscheiden wisse und darüber unterrichtet sei, dass der Roman nicht zu den Biografien über Gründgens zähle. So viel also zur Begründung der Beschwerdeführerin. Das Gericht war nun in erster Linie mit der Frage beschäftigt, inwieweit die von der Beschwerdeführerin in Anspruch genommene Kunstfreiheit im Verhältnis zum geschützten postmortalen Persönlichkeitsbereich Gründgens steht. Dabei erhielt es erstmals die Gelegenheit, den Begriff Kunst aus verfassungsrechtlicher Sicht zu definieren. Und wenn ihr die Vorlesung Grundrechte schon hinter euch habt, dann wird sich Folgendes bestimmt vertraut anhören. Das Wesentliche der künstlerischen Betätigung sei die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formsprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden. Künstlerische Tätigkeit sei ein Ineinander von bewussten und unbewussten Vorgängen, die rational nicht aufzulösen sind. Die Kunstfreiheit betreffe in gleicher Weise den Werk und den Wirkbereich des künstlerischen Schaffens. Beide Bereiche seien eine unlösbare Einheit. Das OLG und der BGH hatten dem Roman von Klaus Mann bereits die Eigenschaft eines Kunstwerks zuerkannt. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich deshalb nicht mehr mit der Einordnung des Romans als Kunstwerk per se zu beschäftigen. Insbesondere sprach es auch der Nymphenburger Verlagshandlung als Verleger des Romans unproblematisch die künstlerische Freiheitsgarantie aus Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz zu. Ein Werk der erzählenden Kunst könne nämlich ohne die Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffentlichung durch den Verleger keine Wirkung entfalten.
Offenbar im Wesentlichen also nur die Frage, wie der Konflikt zwischen möglichen schutzwürdigen Rechten einerseits und der damit kollidierenden Kunstfreiheit andererseits zu bewerten ist.
Ja, genau. Fraglich war also, inwiefern der Kunstfreiheit Schranken auferlegt sind. Die Kunst sei in ihrer Eigenständigkeit und Eigengesetzlichkeit durch Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz vorbehaltlos gewährleistet. Das Bundesverfassungsgericht verfolgte dabei die Ansicht des BGH. Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz zum Beispiel sei nur als Schranke von Absatz 1 zu verstehen, nicht jedoch von der Kunstfreiheit. Ebenso sei diese nicht nach Artikel 2 Absatz 1 Halbsatz 2 Grundgesetz durch die Rechte anderer, durch die verfassungsmäßige Ordnung und durch das Sittengesetz beschränkt. Jedoch komme der Vorbehaltlosigkeit dieses Grundrechts die Bedeutung zu, dass die Grenzen der Kunstfreiheitsgarantie von der Verfassung selbst zu bestimmen sind. Als Teil des grundrechtlichen Wertesystems sei die Kunstfreiheit insbesondere der in Artikel 1 Grundgesetz garantierten Würde des Menschen zugeordnet. Ebenso könne sie mit dem verfassungsrechtlich geschützten Persönlichkeitsbereich in Konflikt geraten, weil ein Kunstwerk auch auf der sozialen Ebene Wirkung entfalten kann. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte die Urteile der Instanzgerichte bezüglich der Beurteilung der Schutzwirkung aus dem Persönlichkeitsbereich des verstorbenen Schauspielers nach Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Es würde mit dem Gebot der Unverletzlichkeit der Menschenwürde unvereinbar sein, wenn der Mensch in diesem allgemeinen Achtungsanspruch auch nach seinem Tode herabgewürdigt oder erniedrigt werden dürfte. Die Fortwirkung eines Persönlichkeitsrechts nach dem Tode verneinte das Gericht allerdings. Das Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz setzte die Existenz einer wenigstens potenziell handlungsfähigen Person als unabdingbar voraus. Es endet daher mit dem Tod. Diese Beurteilung war jedoch unschädlich, weil die in erster Linie gegebene Begründung aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz die Entscheidung trug. Die Bewertungen des OLG und des BGH bezüglich der Spannungslage zwischen den durch Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz geschützten Bereichen wurde vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. Diese hätten eingehend und sorgfältig dargelegt, dass die Romanfigur des Hendrik Höfgen in so zahlreichen Einzelheiten dem Leben von Gründgens entspreche, dass ein nicht unbedeutender Leserkreis unschwer in Höfgens die Person Gustav Gründgens wiedererkenne. Darin werde ein grundlegend negatives Charakterbild des verstorbenen Gründgens abgezeichnet, welches in zahlreichen Einzelheiten unwahr sei und verbale Beleidigungen enthalte. Das OLG habe den Roman zutreffend als Schmähschrift in Romanform bezeichnet. Es gäbe keine hinreichenden Gründe, dieser von den Gerichten vorgenommenen Wertung entgegenzutreten. Das war's dann auch schon wieder mit dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts. Wir hoffen, euch hat diese erste Folge gefallen und vielleicht konntet ihr was für eure Grundrechtsabschlussprüfung oder die Examensvorbereitung mitnehmen.
Falls ihr konstruktive Kritik für uns habt, dann nehmen wir diese gerne über Instagram oder Facebook an. Hoffentlich hören wir uns dann in den kommenden Wochen wieder. Bis dahin wünschen wir euch besinnliche Festtage oder wenn ihr diese Folge erst später hört, dann eine schöne und erfolgreiche Woche.